Unternehmervertrauten, der Podcast für alle, die das Ohr der Unternehmer haben. Mit spannenden Themen und Gästen, die euch und eure Mandanten bewegen. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer.
In Deutschland werden laut offiziellen Schätzungen des Bundesministeriums der Finanzen und von Experten des Deutschen Richterbundes jährlich rund 100 Milliarden Euro illegal gewaschen. Entsprechend hohe Priorität wird mittlerweile dem Kampf gegen die Geldwäsche eingeräumt. Tendenz auf jeden Fall steigend. Jetzt denken die meisten bei Geldwäsche wahrscheinlich zunächst an Banken, aber auch Steuerberater stehen immer stärker im Fokus der Aufsicht. Und mit neuen europäischen Regelungen werden die Anforderungen auch noch einmal deutlich verschärft. Frage ist also, wie viel Aufwand ist wirklich notwendig und wie schützt man die eigene Kanzlei vor Risiken? Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Die Unternehmervertrauten, der Podcast. Ich bin Isabella Alessa Bauer. Unser Thema heute ist Geldwäscheprävention in der Steuerkanzlei. Pflichtübung oder echter Mandantenschutz? Nun bin ich selbst nicht so die Expertin im Thema, deswegen habe ich mir gleich drei Gäste an die Seite geholt, für die das ganz anders gilt. Das sind nämlich die wahren Experten. Und wir wollen heute dazu sprechen und Antworten finden. Ich begrüße ganz herzlich Inga Krämer von Fino Textech. Schön, dass du da bist.
Hallo Isabella, danke für die Einladung.
Ja, und dann geht ein weiteres herzliches Hallo auch an Ulrich Görres von Törn. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Hallo Isabella, vielen Dank. Schließ mich Inga an.
Und last but not least, zuletzt herzlich willkommen an Thomas Kaplan, ebenfalls von Törn. Ich freue mich auf deine Insights.
Ja, vielen Dank auch von mir.
Lasst uns einsteigen, aber ich glaube, bevor wir mit dem Thema starten, müssen wir ein bisschen verstehen, wer ihr seid, was ihr macht. Stellt euch doch bitte kurz vor und erklärt, warum ihr in der Causa sprechfähig seid. Ich würde jetzt mal sagen, Ladies first, und danach bleibt euch die Reihenfolge sehr gerne selbst überlassen.
Dann starte ich gerne. Ich bin Inga Krämer. Seit 2021 bin ich Geschäftsführerin der Fino Textech GmbH. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, Kanzleiprozesse zu digitalisieren, mit dem Ziel, Zeit zu sparen für die Beratungstätigkeiten. Vorher war ich 26 Jahre lang bei der Commerzbank, erst im Vertrieb, dann lange bei der Geldwäscheprävention, da gehe ich gleich natürlich auch noch mal kurz drauf ein, dann im Firmenkundenkreditgeschäft, im Lean-Management- und Change-Projekten und zum Schluss als Cluster-Lead für den Ratenkredit. In der Geldwäscheprävention habe ich zunächst die Verdachtsmeldungen analysiert, die aus den Filialen kamen, dann entschieden, ob sie zur Anzeige gebracht werden sollen oder nicht und dann eben auch den Kontakt zu den Strafverfolgungsbehörden aufgenommen. Und zum Schluss war ich dann Leiterin des Bereichs AML Advisory, also Anti-Money Laundering Advisory. Und da haben wir dann Richtlinien, Anweisungen und Prozesse definiert, rund um neue Customer, politisch exponierte Personen, Zuverlässigkeit, also all das, was auch vor vielen Jahren bei den Banken schon für die Geldwäscheprävention relevant war. Seit der Compliance-Zeit habe ich mir zur Aufgabe gemacht, Prozesse zu vereinfachen, um die Beratung von Kunden und Mandanten zu ermöglichen, und zwar unter Erfüllung der regulatorischen Anforderungen. Und das haben wir in der Textech mit der Grundsteuer jetzt gestartet vor einigen Jahren. Nun kommt Geldwäscheprävention digital. Und ihr hört schon, damit komme ich so ein bisschen zurück zu meinen beruflichen Wurzeln. Damit, darf ich wählen, ja, gebe ich an Uli.
Sehr gern.
Dr. Ulrich Görres, einer der zwei Managing Partner bei Törn Advisory. Bin Rechtsanwalt und gleichzeitig auch Gründungspartner der Kanzlei Dr. Görres. Habe viele Jahre leitende Anti-Financial Crime und Compliance-Funktionen bei internationalen Banken verantwortet, unter anderem als Chief Compliance Officer und Geldwäschebeauftragter bei der Erste Group Bank, der Deutschen Bank und der HSBC. Mit Törn Advisory beraten wir Unternehmen zu Non-Financial Risk Governance, zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionsumgehung sowie zur Umsetzung regulatorischer Vorgaben wie beispielsweise der kommenden EU-Gesetzgebung zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen. Wir arbeiten dabei eng mit der gegründeten Kanzlei Dr. Görres zusammen, die bei Umsetzungsprojekten rechtliche Fragen beantwortet, Optionen aufzeigt, Verpflichtete bei Sonderuntersuchungen unterstützt und bei Maßnahmen der Aufsichtsbehörden wie beispielsweise der BaFin vertritt. Hierdurch sind wir eben in der Lage, Mandanten ganzheitlich zu vertreten. Ich bringe also sowohl die Perspektive des Verpflichteten als auch die Erwartungshaltung von Aufsicht und Prüfung mit ein.
Thomas.
Hi, ja, jetzt bin ich dran. Ja, ich bin ebenfalls Geschäftsführer und Managing Partner bei Törn. Uli und ich haben die Gesellschaft letztes Jahr gegründet, haben davor schon sehr viele Jahre gemeinsam viele Seminare gegeben in dem Bereich und haben irgendwann gemerkt, es matcht. Wo habe ich meine Karriere gestartet oder wo habe ich angefangen? Bei der Kriminalpolizei in Frankfurt, dort beim Staatsschutz. Also ich bin ehemaliger Kriminalkommissar oder viele sagen Kriminalkommissar AD. Bin ich irgendwie einen komischen Titel. Und war dort beim Staatsschutz im Bereich sage ich mal, Bekämpfer von Terrorismus und Terrorismusfinanzierung und habe jahrelang verdeckt gearbeitet in dem Bereich und habe so ein bisschen das Ganze behind the scenes mitgekriegt. Also praktisch hier wie beim Podcast, euch dann zuzuschauen, wie ihr es organisiert. So habe ich halt eben mitgekriegt, wie organisieren ja Gefährder, also die, die den Terrorismus unterstützen, die Terroranschläge, sei es jetzt in Deutschland, aber auch außerhalb von Deutschland. Und bin dann aber irgendwann in den Privatsektor gewechselt und war dann bei einem der größten Maklerhäuser Europas, dort als Geldwäschebeauftragter und Chief Compliance Officer, 15 Jahre lang tätig, also praktisch im klassischen Immobiliengeschäft und habe eigentlich sehr viel gesehen. Gerade im Immobiliengeschäft kriegt man sehr viel mit, mehr als man vielleicht auch möchte, und habe dann auch die Regulatorik in diesem Bereich sehr stark mitgestaltet, weil zu meiner Zeit gab es da einfach fast nichts an Regulatorik, geschweige denn auf der Aufsichtsseite oder auch gesetzlichen Seite. Das hat mich dazu immer geführt, dass ich bei dieser berühmten oder bekannten PPP-AFCA, diese Anti-Financial Crime Alliance, die der Uli mitbegründet hat, die Arbeitsgruppe Geldwäsche im Immobiliensektor geleitet habe. Ein Zusammenschluss aus dem privaten und öffentlichen Sektor, und haben dann Typologiepapieren veröffentlicht, die dann die Verpflichteten auch nutzen können für ihre eigene Risikoanalyse, und bin dann aber eher auf europäischer Ebene übergegangen und habe dann auch jetzt für eine PPP auf europäischer Ebene, die bei Europol angesiedelt ist, da leite ich auch eine Fokusgruppe Geldwäsche im Immobiliensektor und unterstütze als Experte auch den Council of Europe und auch die UNODC bei Projekten in Regionen, die, sage ich mal, uns nicht so geläufig sind. Also ich war schon von Serbien bis Pakistan, Moldawien, überall tätig und habe dann versucht, diese Länder zu unterstützen, da ihre Gesetze so ein bisschen aufzupeppen. Und da war das Thema Nicht-Finanzsektor, insbesondere Steuerberater, auch eine ganz große Rolle, die da mitgespielt haben. Und ja, zu guter Letzt, was ist mein Fokus? Ich habe eher so ein bisschen diesen Ermittlerfokus. Das heißt, ich schaue mir an das ganze Thema Warnsignale. Wie kann man die rechtzeitig erkennen? Was kann der Steuerberater oder auch andere Verpflichtete eigentlich erkennen und was auch nicht? Was ist sozusagen Part der Strafverfolgungsbehörden? Wo zieht man die Grenze? Ja, das ist dann, denke ich mal, eine ganz große Herausforderung. Aber darauf werden wir noch zurückkommen im Laufe des Podcasts. Und damit übergebe ich wieder an die Moderation oder an dich, Isabella, wenn ich dich duzen darf.
Sehr gerne. Erst einmal einen ganz herzlichen Dank. Ich glaube, es ist klar geworden, dass wir sehr unterschiedliche Perspektiven auf das Thema haben und vor allem ganz viel Expertise auf einem Raum. Das ist gut. Deswegen können wir jetzt auch wunderbar ins Thema einsteigen. Und da ist es so, ich muss das erstmal ein bisschen besser verstehen, ja. Ihr schreibt in einer Mitteilung zu eurer gemeinsamen Arbeit, Steuerberaterkanzleien sind Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz. Damit geraten sie zunehmend in den Fokus der Aufsicht. Ja, okay, was heißt das eigentlich?
Den schnappe ich mir mal. Also Steuerberater sind verpflichtet nach dem Geldwäschegesetz, bedeutet, sie müssen eine ganze Menge an Pflichten erfüllen, so wie im Finanzsektor auch. Da gibt es Prüfpflichten, Sorgfaltspflichten, Dokumentationspflichten und Meldepflichten, je nachdem, wie die jeweilige Konstellation gelagert ist. Und bisher war es so, dass relativ wenig Kontrolle stattgefunden hat, ob die Steuerberater ihre Pflichten denn da jetzt nur erfüllen oder nicht. Es wurde relativ wenig sanktioniert, wenn sie es nicht getan haben. Und das ist was sich jetzt sehr, sehr stark ändern wird. Wir haben neue Richtlinien im kommenden Jahr. Da wird sich auf jeden Fall ändern, dass mehr Kontrolle stattfinden wird. Wir haben verschärfte Anforderungen und wir gehen auch davon aus, dass viel mehr sanktioniert wird, wenn man diese Pflichten eben nicht erfüllt. Und das heißt für den Steuerberater, der aktuell möglicherweise noch nicht so sehr dieses Thema für sich im Fokus hatte, das Abwarten sollte auf jeden Fall vorbei sein. Es wird so nicht mehr funktionieren wie bisher.
Okay, also das ist schon mal ganz klare, deutliche Aussage. Ich muss noch ein bisschen besser auch verstehen, was ist denn überhaupt Geldwäsche? Uli, vielleicht kannst du uns da weiterhelfen.
Probier's mal, Isabella. Geldwäsche bedeutet vereinfacht, Vermögenswerte aus Straftaten sollen so in den legalen Wirtschaftskreislauf gelangen, sodass ihre kriminelle Herkunft nicht mehr erkennbar ist. Typischerweise spricht man hierbei von Einschleusen, Verschleiern und anschließender Integration, also die drei Schritte der Geldwäsche. Dies kann durch komplexe Beteiligungen, vorgeschobene Darlehen, ungewöhnliche Rechnungen, Immobiliengeschäfte oder Transaktionen ohne plausiblen wirtschaftlichen Zweck geschehen. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Entscheidend ist weniger das Bargeld, sondern die bewusste Verschleierung von Herkunft, Eigentum und Zweck der betreffenden Vermögenswerte.
Inwieweit ist das denn überhaupt hierzulande ein Thema, also auch für deutsche Unternehmen? Ich gucke jetzt auch mal so im internationalen Kontext, Thomas, da bist du wahrscheinlich der richtige Ansprechpartner.
Ja, wahrscheinlich. Ich habe viel gesehen und viel mitbekommen. Wenn man jetzt mal Deutschland pickt, man sagt immer, Deutschland ist das Geldwäscheparadies, und es gibt ein Zitat von einem Staatsanwalt, Oberstaatsanwalt aus Italien, der sagt, die Mafia in Italien ist nur so erfolgreich, weil sie in Deutschland das Geld so gut waschen kann. Und an dem Zitat ist was dran. Warum? Deutschland ist einfach ein Sektor, der mega attraktiv ist. Wir haben einen sehr starken, sage ich mal, wirtschaftlichen Sektor, trotz dass wir jetzt, sage ich mal, aktuell nicht die besten wirtschaftlichen Verhältnisse haben. Aber nichtsdestotrotz ist es für viele Unternehmen hier sehr reizvoll, in Deutschland zu arbeiten. Wir haben werthaltige Vermögensmärkte. Bedeutet, wenn wir jetzt das Thema Immobilien nehmen, dann haben wir einen sehr stabilen Immobilienmarkt. Wir haben nie so wirklich den Supercrash, außer in 2008, und der war auch überschaubar. Und klar, wir haben jetzt höhere Zinsen, aber nichtsdestotrotz ist die Immobilie eine sehr werthaltige Kapitalanlage und die eher an, sage ich mal, Wert gewinnt als an Werte verliert. Das ist auch nochmal ein Punkt. Und ich glaube, ein großer Punkt ist nach wie vor die hohe Bargeldaffinität. Das heißt, es fällt hier nicht so stark auf, wenn einer auch mit viel Bargeld hantiert. Man darf immer noch, also Immobiliengeschäfte sind zwar verboten, aber nichtsdestotrotz gibt es immer noch diese Immobilienabreden, bevor man zum Notar geht. Ja, sie brauchen nur einen passenden Eigentümer, der auch das Geld annimmt als sage ich mal, potenzieller Käufer. Es gibt Studien, die so ein bisschen belegen, wie hoch das Volumen ist. Ja, man nennt sie eine Dunkelfeldstudie. Ich halte von dieser Studie nicht sehr viel, das muss ich jetzt dazu sagen, aber die Zahl steht nun mal im Raum. Weil man spricht von 100 Milliarden Euro pro Jahr insgesamt an Geldwäschevolumen nur in Deutschland. Und dann redet man nicht von Europa oder weltweit. Ich schätze mal, dass die Zahl niedriger ist, aber es gibt einfach keine valide Studie. Und das war so die erste Dunkelfeldstudie, die das geschätzt hat. Und wenn man sich jetzt auch nochmal diese FIU anschaut, also diese Geldwäschemeldestelle, das hatte Ina vorhin gemeint, was sie früher gemacht hat, sie hat sich diese Geldwäsche-Verdachtsmeldung angeschaut. Also wenn jemand einen Verdachtsfall hat oder verdächtigen Kunden oder verdächtigen Mandanten und er muss das melden, dieser Geldwäsche-Meldestelle, diese FIU. Und die bringt jedes Jahr so einen Jahresbericht raus über die Aktivitäten dieser FIU. Und die haben gesagt, letztes Jahr, also in 2025, haben wir 375.000 Meldungen erhalten von Verpflichteten aus dem Finanz- und Nicht-Finanzsektor. Jetzt würde man sagen, das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Jetzt spaltet man das Ganze auf und schaut sich an, was aus dem Nichtfinanzsektor kommt. Dann stellt man fest, dass gerade mal 9.000 Meldungen aus dem Nichtfinanzsektor kommen, obwohl die Anzahl der im Nichtfinanzsektor Tätigen, also Steuerberater, Rechtsanwälte, Notare, Immobilienmakler etc. deutlich höher sind natürlich als die Banken oder auch irgendwelche Finanzinstitute. Steuerberater haben beispielsweise gerade mal 79 Verdachtsmeldungen abgegeben, obwohl es in Deutschland ca. 90.000 Steuerberater gibt. Ina, korrigiere mich, wenn ich falsch liege mit der Zahl. Ist nur jetzt, sage ich mal, so grob geschätzt. Wenn man da jetzt mal den Schnitt nimmt und sich anschaut, okay, 79 Verdachtsmeldungen bei 90.000 Steuerberatern, da kann man schon sagen, okay, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Und wir haben ja dann noch diese Geldwäschegesetze, Meldeverordnung, Immobilien. Also es gibt noch so eine eigene Verordnung. Ich klammer das jetzt mal aus. Da muss man aber dennoch auch dort Sachverhalte melden, die dann bei einem auftauchen, wie zum Beispiel jetzt die Kaufpreisdifferenz bei einem Immobiliengeschäft. Jetzt überlegen Sie sich mal, ich als Thomas Kaplan gehe zu meinem Steuerberater und sage, Mensch, ich möchte eine Immobilie kaufen für 1 Million Euro. Kannst du dir das mal angucken? Wie mache ich das steuerlich am besten? Und am Ende gehe ich zum Notar und kaufe für 750.000 Euro, also für 250.000 Euro weniger. Dann haben wir eine Differenz von 25%. Und da muss dann der Steuerberater sagen, und nicht nur der Notar, wenn er das wüsste, oh, was denn da jetzt passiert? Warum gibt's denn da diese Kaufpreisdifferenz? Und wenn er diesen Sachverhalt nicht klären kann, dann muss er den Sachverhalt melden. So, und ich bin mir sicher, dass es diese Sachverhalte sehr oft gibt und sie sehr oft auftauchen. Sie werden nur nicht gemeldet. Und das ist so ein bisschen ein Sammelsurium aus mangelnder Aufsichtsbehörden, also dass sie ihrer Aufsichtspraxis nicht nachkommen, die Attraktivität des Sektors und die geringe Meldeanzahl. Ja, das sind so, man kann nicht sagen, es ist jetzt einer irgendwie ursächlich dafür, sondern es sind ganz viele Faktoren, die zusammenkommen, die dann, sage ich mal, Europa beziehungsweise Deutschland und gerade auch Europa wegen diesen Reisefreiheit, die wir hier haben, ja, dass Menschen in ganz Europa reisen können ohne Grenzkontrollen, wobei es jetzt wieder welche gibt, aber das macht es natürlich besonders attraktiv, weil man natürlich aus dem Ländern Nahen Osten zum Beispiel das Geld wunderbar an osteuropäische Länder überweisen und transferieren kann. Und von dort aus ist man in Europa und dann ist es ganz einfach, nach Deutschland zu kommen oder ein anderes Land. Damit will ich es jetzt erstmal belassen, sonst könnte ich ja noch eine halbe Stunde dazu noch Ausführungen vornehmen.
Also ich glaube, die Kernaussage ist klar geworden, das ist ein Thema. So, dann müssen wir aber gucken, wer hat die Aufsicht? Das hast du ja gerade auch schon angerissen. Und wie gut funktioniert es, dass sie gegen Geldwäsche vorgeht? Vielleicht könnt ihr mir da noch mal ein bisschen mehr dazu berichten.
Ich glaube, man muss unterscheiden, Isabel, an der Stelle. Einerseits zwischen dem Finanzsektor und dem Nicht-Finanzsektor. Bei Banken, Finanz- und Zahlungsdienstleistern liegt die geldwäscherechtliche Aufsicht bei der BaFin, also bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Diese arbeitet risikoorientiert, wertet Meldungen und Prüfberichte der Wirtschaftsprüfer aus, ordnet Vor-Ort-Prüfungen an und kann bei Mängeln Maßnahmen und Bußgelder verhängen. Diese können signifikante Höhen erreichen. Zuletzt wurde ein amerikanisches Institut wegen verspätet abgegebener Verdachtsmeldungen zu einer Strafe von 45 Millionen Euro verurteilt. Hiervon ist die sogenannte Financial Intelligence Unit oder kurz FIU zu unterscheiden. Diese nimmt Verdachtsmeldungen entgegen, das hat Thomas bereits ausgeführt. Sie soll diese analysieren und relevante Vorgänge an Strafverfolgungsbehörden weitergeben. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln dann strafrechtlich, ehe es gegebenenfalls zu Anklagen und gegebenenfalls Verurteilung kommt. Hier gibt es aber kein dezidiertes Reporting, sprich wir wissen nicht, was rauskommt bei diesen ganzen Verdachtsmeldungen, die gegebenenfalls weiter gemeldet werden. Inga, ich würde gerne an dich übergeben für Steuerberaterinnen und Steuerberater.
Das mache ich gerne. Ich fange direkt da an, wo es sehr ähnlich ist, nämlich bei der Financial Intelligence Unit. Also auch Steuerberater melden an die FIU, wenn sie verdächtige Fälle und Transaktionen erkennen. Das Prüforgan ist aber ein anderes, nämlich für den Berufsstand der Steuerberater sind es die 21 regionalen Steuerberaterkammern. Die sind in der Spitzenorganisation der Bundessteuerberaterkammer organisiert, aber jede der 21 regionalen Steuerberaterkammern ist eben verantwortlich für die Prüfung, ob eben eine gute Organisation in der Kanzlei und ob die Pflichten erfüllt werden, stattfindet. Das machen die, soweit ich es vergleichen kann, noch deutlich manueller. Es werden also häufig Checklisten an die Kanzleien geschickt mit der Information, hier, wir prüfen euch jetzt. Diese Checklisten werden manuell ausgeführt von den Berufsträgern, was recht zeitaufwendig ist. Häufig, so ehrlich muss man sein, geht in so einem Prüfungsfall in den Steuerberaterkanzleien auch die Geldwäscheprävention erst richtig los. Also häufig sind sie dann immer noch überrascht und holen alles nach, was schon vorher hätte erledigt werden können. Das sind natürlich zu einem Zeitpunkt, der von der Kammer als Prüforgan vorgegeben wird, noch mal ein bisschen kniffliger, als es wäre, wenn man direkt schon ordentlich vorbereitet wäre und dann auf Knopfdruck der Kammer alle Informationen zur Verfügung stellen könnte.
Ich glaube, ich habe ein bisschen besser verstanden, wie die einzelnen Möglichkeiten aussehen, um gegen Geldwäsche vorzugehen. Was mir noch nicht ganz klar ist, ist, warum die Steuerberater so explizit betroffen sind. Und Inga, es klang jetzt bei dir gerade an, wie sie denn damit umgehen mit dieser besonderen Verantwortung. Da hakt es offensichtlich noch an der einen oder anderen Stelle. Uli, vielleicht erstmal an dich. Kannst du noch mal klar machen, warum sie so besonders betroffen sind? Und dann würde ich gern erfahren, wie es im Doing so funktioniert.
Gerne. Steuerberater sitzen an einer sehr, sehr sensiblen Schnitte. Ich glaube, das kennt jeder aus der eigenen Thematik. Gegenüber dem Steuerberater legt man seine finanziellen Verhältnisse. Da erkennen Steuerberater aufgrund ihrer Tätigkeit Gesellschaftsstrukturen, Zahlungsströme, steuerliche Gestaltung und insbesondere auch die wirtschaftlichen Hintergründe ihrer Mandanten. Sprich, sie kennen die Herkunft der finanziellen Mittel. Sie verfügen damit über den Kontext, der eine auffällige Transaktion überhaupt erst als auffällig erkennbar macht. Genau diese Nähe macht sie zu sogenannten Gatekeepern des legalen Wirtschaftssystems. Und gleichzeitig, das ist die Schattenseite für Täter natürlich potenziell interessant, weil professionelle Strukturen bescheinigt durch einen Steuerberater vermitteln nun mal Legitimität. Das Gesetz verlangt nicht, dass Steuerberater hier selbst Ermittler spielen. Gleichwohl verlangt es aber sehr wohl, dass die Steuerberater Risiken erkennen, Rückfragen stellen und bei Verdacht korrekt handeln, sprich eine Verdachtsmeldung erstellen und abgeben.
Wie gut klappt das, Inge?
Kommt drauf an. Also es ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Es gibt Kanzleien, die wirklich dieses Thema schon sehr, sehr, sehr bewusst in ihren Kanzleialltag integriert haben. Die setzen sich sehr intensiv damit auseinander, sind vor allem große Kanzleien, aber natürlich auch kleinere. Und die erfüllen die Anforderungen häufig richtig gut, mit sehr, sehr viel manuellen Aufwand, um eben dann sauber vorzugehen, also den gesamten Geldwäschepräventionsprozess ordentlich zu erfüllen. Das ist in einer Zeit von Fachkräftemangel und Themenvielfalt, dem der Berufsstand ausgesetzt ist, natürlich schon heftig. Aber es gibt einige, die das wirklich schon ganz gut machen. Und genauso gibt es dann eben auch andere, die sagen, ach komm, ich warte erst mal ab, was da so passiert. Gerade im nächsten Jahr, wenn es neue Richtlinien gibt, mal gucken, wann das wirklich jetzt zum Tragen kommt. Und das ist wirklich noch ein hoher Anteil, soweit ich es beurteilen kann, von Beratern und Kanzleien, die sagen, sie warten erstmal ab, kommen erst während einer Prüfung ins Handeln. Und das ist im Prinzip dann auch der Punkt, wo es hakt, denn das geht natürlich nicht mehr erfolgreich, wenn stärker geprüft wird und stärker sanktioniert wird. Wir haben zum Beispiel im Bankenbereich schon seit vielen, vielen Jahren das sogenannte Naming and Shaming. Das heißt, da wird dann auch eben genannt, welche Bank hat denn welche Bußgeldhöhe zu zahlen, aufgrund welcher Verfehlungen. Das ist bei den Steuerberatern noch nicht so. Also da veröffentlichen dann einzelne Kammern, wir haben ein Bußgeld in Höhe von 3.000 Euro erfüllt, weil neue Customer-Anforderungen nicht erfüllt wurden. Aber es wird nicht genannt, wer es denn war. Und diese Strafe ist ehrlicherweise auch relativ niedrig. Es gibt andere, die verhängen deutlich höhere Strafen, aber nirgendwo wird bisher der Name genannt. Und das kann natürlich nicht nur dann teuer werden, sondern auch das Reputationsrisiko stark erhöhen für die Kanzlei.
Es klang jetzt mehrmals an, es verändert sich nochmal was. Da würde ich gerne mal ein bisschen genauer dazu erfahren. Uli, da bin ich wahrscheinlich bei dir an der richtigen Stelle. Ab dem Juli 27 gibt es dann eine anzuwendende EU-Geldwäscheverordnung. Was heißt das genau und was kommt da auf die Steuerberater zu?
Also ich glaube, wir müssen unterscheiden. Es gibt ja bereits geldwäscherechtliche Pflichten. Wenn man sich das anguckt, muss man grob 5 Blöcke unterscheiden. Erstens ein angemessenes Risikomanagement mit einer kanzleiweiten Risikoanalyse und internen Sicherungsmaßnahmen. Zweitens die Identifizierung des Mandanten, der auftretenden Person und der sogenannten wirtschaftlich Berechtigten. Drittens die Klärung von Zweck und Art der Geschäftsbeziehung sowie eine risikobasierte laufende Überwachung. Viertens verstärkte Maßnahmen bei erhöhtem Risiko, etwa bei sogenannten politisch exponierten Personen wie beispielsweise Ministern oder Personen, die in Landesparlamenten setzen. Und fünftens Dokumentation, Aufbewahrung, Mitarbeiterschulung und gegebenenfalls eine Verdachtsmeldung an die FIU. Dann können eine oder mehrere dieser zentralen Sorgfaltspflichten nicht erfüllt werden, darf die Geschäftsbeziehung grundsätzlich nicht begonnen oder fortgesetzt werden. Wenn die Pflicht nicht erfüllt, beispielsweise eine Risikoanalyse wird nicht oder nicht sachgerecht erstellt, können Bußgelder verhängt oder weitergehende Maßnahmen angeordnet werden. Dies ist mittlerweile nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel. Durch die kommende EU-Verordnung werden diese Pflichten im Wesentlichen nicht geändert, was aber sehr wohl passiert. Sie werden sehr, sehr viel detaillierter. Es müssen mehr Informationen erhoben werden. Es ändert sich beispielsweise die Berechnung beim wirtschaftlich Berechtigten. Es ändert sich die Anforderung an die Dokumentation und die zu erhebenden Daten. Hier wird sehr viel detaillierter erhoben werden müssen. Aus unserer Sicht bedarf es hierfür einer digitalen Lösung und einer digitalen Abbildung der Prozesse.
Okay, also es wird nochmal sehr viel detaillierter werden, wie man das digital abbilden kann. Da kommen wir nochmal drauf. Aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, der Arbeitsaufwand wird größer und es wird genau eingeschaut. Thomas, vielleicht kannst du nochmal erklären, was macht denn eine Kanzlei für Ermittlungsbehörden verdächtig und was ist in der Dokumentation im Ernstfall wirklich hilfreich? Was muss ich haben?
Ja, eine sehr, sehr gute Frage. Hier geht es eher um das Thema, dass man versteht, dass Geldwäsche kein isoliertes Finanzdelikt ist. Also es ist keine Sache, die bei den Finanzinstituten besteht, sondern wo ganz viele Akteure, ich nenne sie immer Stakeholder, involviert sind. Und ich nehme immer gerne als Beispiel so ein Immobiliengeschäft, wo einfach sehr viele involviert sind, von Steuerberater, Rechtsanwalt, Notar, Immobilienfinanzierungsvermittler, die finanzierende Bank, also ganz viele Akteure sind involviert und jeder hat so seine eigenen Pflichten. Dazu zählt auch der Steuerberater. Und die Geldwäsche, sie sichert den Kriminellen, dass ihre Erträge aus diesen strafbaren Handlungen wie Betrug, Korruption, Drogenhandel, Menschenhandel, aber auch Terrorismusfinanzierung, das gehört auch dazu, gesichert werden. Und sie ist auch der Grund, warum überhaupt die organisierte Kriminalität insbesondere überhaupt diese wirtschaftliche Macht aufbauen kann, weil sie in der Lage ist, sag ich mal, genau dieses Spiel richtig zu spielen und auch diese Akteure so für sich zu nutzen, ohne dass sie es merken. Viele Akteure werden ja auch missbraucht. Ihre Dienstleistungen werden missbraucht. Und die Aktivitäten werden so verschleudert, dass diese nicht erkannt werden. Und deswegen gibt es so einen Slogan, der nennt sich Follow the Money. Bedeutet für einen Steuerberater, dass er immer gucken muss, wo kommt das Geld her? Wo geht das Geld hin? Und was ist der Kontext von allem? Das hatte der Uli vorhin auch nochmal erwähnt, dass ein Steuerberater viel Kontext sieht, viel drumherum. Und wenn man, sage ich mal, ein Einzelhandelsgeschäft hat und auf einmal empfängt man höhere Zahlungen, was total ungewöhnlich ist, und man sieht es als Steuerberater und kann das nicht zuordnen, dann verändert sich der Kontext, dann gleicht man das ab mit dem Kontext und hat dann ein Puzzlestück gefunden, was vielleicht nicht mehr zu diesem großen Bild passt. Das große Bild ist der Kontext. Und dann muss er anfangen zu suchen und Fragen zu stellen. Ja, also verdächtige Sachverhalte erkennen, plausibilisieren. Ist es nachvollziehbar? Ja oder nein? Und wenn nicht, die Entscheidung zu treffen, gebe ich eine Verdachtsmeldung ab. Und eine Verdachtsmeldung ist kein Strafantrag. Ja, sie ist eine Verdachtsmeldung. Man meldet nur einen verdächtigen Sachverhalt, eine verdächtige Transaktion, eine verdächtige Aktivität und man meldet ein Puzzleteil. So, und dieses Puzzleteil ist Teil eines großen Puzzles und dieses große Puzzle ist die Straftat. Und je mehr dieser Puzzleteile bei der FIU landen und Sie können diese ganzen Puzzleteile zusammenfügen und der Strafverfolgungsbehörde zusenden, umso mehr können die Strafverfolgungsbehörden erkennen, um was es sich hier vielleicht handelt. So, das ist eigentlich die Idee dahinter, warum es so wichtig ist, dass man sich diese Fragen stellt und am Ende eine Verdachtsmeldung abgibt.
Ich glaube, auch das ist nochmal viel, viel deutlicher geworden. Was man sicherlich konstatieren kann, ist, dass Steuerberaterkanzleien, die diese Prozesse strukturiert angehen, digital aufgesetzte Lösungen haben, für einen Paradigmenwechsel der zu erfüllenden gesetzlichen Anforderungen schon deutlich im Wettbewerbsvorteil sind. Ich würde gerne noch mal ein bisschen ins Doing gehen, weil ich glaube, dass das für die Hörer gerade sehr, sehr wichtig ist, die ja oft in kleinen Kanzleien aussitzen. Brauche ich denn einen ausgebildeten Geldwäsche-Experten oder reicht es mir, wenn ich die richtigen Prozesse habe? Und was man ja, glaube ich, auch auf jeden Fall sagen muss, ist, es entsteht halt neuer Aufwand. Ja. Kann ich den auch gegebenenfalls auf meine Mandanten überwälzen? Inga, bitte.
Okay. Die Frage, brauche ich Experten oder helfen die Prozesse? Also erstmal, Prozesse, je digitalisierter sie sind, desto mehr Sicherheit geben sie. Und was Prozesse alles abnehmen können, ist ja Schnittstellen zu Legitimation erreichen. Uli hat eben die 5 unterschiedlichen Themen genannt, die relevant sind, wenn wir es prozessual betrachten. Also Schnittstellen können über Legitimationsverfahren helfen, können die Risikoklassifizierung vornehmen nach dem Know-Your-Customer-Prinzip. Wenn die Einschätzung niedriges Risiko ist, zum Beispiel gibt es vereinfachte Sorgfaltspflichten, bei dem mittleren Risiko allgemeine Sorgfaltspflichten und bei einem hohen Risiko eben die verstärkten Sorgfaltspflichten. Und das alles muss ich ja wissen als Verpflichteter nach dem Geldwäschegesetz. Aber, und das ist mir total wichtig, ein hohes Risiko zur Geldwäsche missbraucht zu werden, heißt ja nicht automatisch auch, dass ich verdächtig bin als Mandant. Und da hört dann irgendwann auch alle analytische Fähigkeit von Systemen auf, weil es immer noch den gesunden Menschenverstand braucht von einem Kanzleiinhaber oder Berufsträger, der letztendlich ja auch immer noch verantwortlich bleibt für das, was in seiner Kanzlei passiert. Also würde ich sagen, es braucht immer Leute mit Know-how, um eben auch wirklich reagieren zu können, wenn alle zusammengetragenen Daten ein Ergebnis vorschlagen, um halt zu sagen, okay, in dem Fall sehe ich es genauso, in dem Fall aber vielleicht eben auch nicht, weil ich den Mandanten so genau kenne und ich weiß, dieses Restaurant nimmt nur bargeldlose Zahlungen an und solche Sachen. Insofern ist es super wichtig. Man braucht aber, glaube ich, beides. Sowohl jemanden, der ausgebildet ist zu dem Thema Geldwäscheprävention, als eben auch die Digitalisierung, die bei der gesamten Datenbeschaffung, Research, Analyse, Auswertung und Bewertung eben hilft.
Mhm. Und wenn ich es richtig verstehe, muss ich schon auch als Steuerberater selber machen. Ich kann nicht einfach zu meinem Mandanten sagen, naja, wenn du es nicht so richtig aufbereitet hast, hast du Pech gehabt.
Ja, ich bleibe ja verantwortlich als Steuerberater. Ich kann schon dem Mandanten sagen, pass mal auf, ich bin ja verpflichtet, die geldwäschegesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Und deshalb muss ich dich jetzt legitimieren, auch wenn ich dich seit 20 Jahren kenne. Mhm. Das kann man schon sagen. Natürlich in einem Verdachtsfall darf der Mandant nicht informiert werden.
Das ist schon spannend. So nah war ich noch nie an der Kriminalität in meinen Finanzthemen. Uli, wie ist es denn, wenn ich dann tatsächlich im Doing bin? Gibt es bei dem Thema Kooperation mit Banken oder arbeiten beide Seiten eigentlich eher unabhängig voneinander? Der eine weiß nicht, was der andere macht.
Also zunächst mal aus aufsichtsrechtlicher Sicht ist jeder Verpflichtete erstmal eigenverantwortlich und muss die Pflichten selber erfüllen. Die Bank darf sich also nicht einfach auf die Prüfung von einem Steuerberater oder von einer Steuerberatungskanzlei verlassen. Gleiches gilt natürlich auch in die andere Richtung. Wichtig ist aber auf der anderen Seite eine Zusammenarbeit. Es gibt eine Möglichkeit in öffentlich-privaten Partnerschaften bei Typologien oder beim Austausch über neue Risikomuster. Aus diesem Grunde habe ich 2019 auch die sogenannte Anti-Financial Crime Alliance, AFCA, zwischen dem Finanzsektor einerseits und der BaFin, der FIU und dem Bundeskriminalamt andererseits begründet. Diese wurde dann später um den Nicht-Finanzsektor erweitert, insbesondere auch um den Immobiliensektor, den Thomas damals verantwortet hat. Im konkreten Mandatsfall setzen Datenschutz, Berufsgeheimnis und das Verbot, den von einem Verdacht Betroffenen über eine Verdachtsmeldung zu informieren, aber in der Praxis sehr, sehr enge Grenzen. Darauf hat Inga ja auch gerade hin. Die Zukunft liegt daher unseres Erachtens in rechtssicheren Austauschformaten mit gemeinsamen Standards. Heute kann man schon als Geldwäschebeauftragter den Geldwäschebeauftragten eines anderen Instituts anrufen und Fragen stellen. Das setzt aber voraus, dass man weiß, dass ein bestimmter Kunde, ein bestimmter Mandant genau bei diesem Institut sein Konto hat. Das kann man durch Gespräche erfahren. Gleichwohl ist natürlich aber ein Mandant nicht verpflichtet, über sämtliche seiner Kontoverbindungen Auskunft zu geben. Und hier würden solche rechtssicheren Austauschformate fundamental weiterhelfen. Was da auf europäischer Ebene kommt, beziehungsweise dort entwickeln wird, bleibt abzuwarten.
Okay. Was ist denn, wenn ich irgendwas nicht so mache, wie ich es sollte? Was drohen mir denn für Strafen, sowohl als Kanzlei als auch den einzelnen Personen, Thomas?
Ja, das kann sehr unangenehm werden, insbesondere für kleinere Kanzleien, denn die Bußgeldtatbestände sind, sage ich mal, für klein und für groß gemacht, je nach Umfang. Und ich würde es hier in drei Ebenen unterteilen. Die erste Ebene ist die klassische Bußgeldebene. Du hast gewisse Sorgfaltspflichten nicht erfüllt innerhalb deiner, sag ich mal, Ablauforganisation, die du für den Bereich Geldwäscheprävention hast. Und dann wird dann summarisch geschaut, okay, wie wesentlich waren denn diese Verfehlungen? Und dann wird ein Bußgeld festgelegt. Und dann gibt es verschiedene Bußgeldsätze. Das ist so eine halbe Wissenschaft für sich, das zu verstehen. Und aber das fängt an bei wirklich, kann bei 500 Euro anfangen für ein kleines Du-Du-Du auf den Finger klopfen. Kann aber auch jetzt gehen bis 20.000, 50.000 Euro und bei Vorsatz sogar bis 150.000 Euro, Leichtfertigkeit 100.000 Euro. Und wenn man das natürlich auch bei schwerwiegenden und systematischen Verstößen, sogar bis zu 1 Million Euro. Also es kann schon sehr schmerzhaft werden. Und auf der zweiten Ebene würde ich diese berufsrechtlichen Ebene sehen. Das heißt, das, was die Steuerberaterkammer nun mal zusätzlich machen können, indem sie auch vielleicht am Ende sogar eine Art Untersagung aussprechen und sagen, du darfst als Berufsträger nicht mehr tätig werden. Das wäre natürlich der Best Case und der schlimmste Case. Habe ich wenig Fälle gehört. Da muss man schon in strafrechtlichen Sachverhalten involviert worden sein, bis zur Verurteilung, dass man vielleicht so weit geht. Und die dritte Ebene ist die strafrechtliche Ebene. Da ist man natürlich auch sehr schnell drin. Warum? Weil man das Gesetz erweitert hat und hat gesagt, wenn man als Verpflichteter involviert ist in so eine Geldwäschehandlung, dass man höher bestraft wird als der Geldwäscher selbst. Ja, das ist, nennt sich Qualifikationstatbestand. Das ist total verrückt. Das wissen die wenigsten. Mhm. Und man ist auch vorbestraft. Also man kann nicht Tagessätze bekommen bis 80, weil ab 90 Tagessätzen Geldstrafe hat man eine Vorstrafe. Und das ist auch die Mindeststrafe. Bedeutet, man ist voll in der Vorbestrafung. Und das ist natürlich erheblich. Und der letzte Punkt ist das, was Inga schon vorhin erwähnt hatte, das Name-and-Shame-Prinzip bedeutet, wenn jemand ein Bußgeld ausspricht, kann man auch, wer wirklich so, sag ich mal, resistent ist, beratungsresistent, dessen Name kann sogar veröffentlicht werden in Zusammenhang mit dem Bußgeld auf der Seite der Steuerberaterkammer. Das haben einige Aufsichtsbehörden auch schon gemacht mit Autohändlern und Juwelieren, die auf gar nichts reagieren und auch gar nichts machen wollen. Da sind die Namen auch öffentlich bekannt gegeben. Das wäre, sag ich mal, so ein grober Abriss zu dem Thema Sanktionen.
Ich verstehe jetzt auch, warum du eingangs gesagt hast, kann unangenehm werden. Vielleicht bleibe ich nochmal bei dir. Kann man denn zum Thema was aus der Praxis anderer Länder lernen?
Ja, also es gibt zwei Beispiele. Ein Beispiel, was schon besteht, und zwar Niederlande. Die Niederlande hat so eine zentralisierte Aufsicht und aus dieser zentralisierten Aufsicht haben sie einen besseren Überblick über ihre eigenen, sage ich mal, Verpflichteten. Ina hat es ja vorhin erwähnt, ich glaube, wir haben 21 Steuerberaterkammern in Deutschland, die dann für die ganzen Steuerberater zuständig ist. Und jede ist für sich selbst verantwortlich und kann sozusagen ihre eigenen Maßnahmen vornehmen. Und da ist das Zentralisierte, sage ich mal, ganz wichtig. Und ganz, ganz frisch in der Presse seit ein paar Tagen ist auch Spanien. Spanien möchte auch diesen zentralisierten Aspekt angehen und hat jetzt einen Gesetzesentwurf veröffentlicht, in dem sie sozusagen die Aufsicht aus dem Nichtfinanzsektor in einer komplett neuen Organisation, Behörde zentralisieren wollen, um einfach viel mehr, sage ich mal, eine höhere Schlagkraft zu erzielen und eine höhere Effektivität. Und der letzte Punkt, den ich dazu noch erwähnen wollen würde, ist das Thema Rückmeldung. Die niederländischen Aufsichtsbehörden oder die Strafverfolgungsbehörden sind sogar verpflichtet, den Verpflichteten Rückmeldung zu geben, was eigentlich aus den Verdachtsmeldungen geworden ist. Also wurden die sinnvoll genutzt? War das Ganze effektiv? Und können wir mit dieser Rückmeldung unsere eigene Organisation eigentlich noch verbessern? Ja, so eine Lessons learned aus abgegebener Verdachtsmeldung. Das wäre sehr hilfreich. Das gibt es in Deutschland nicht und sollte aus meiner Sicht auch langfristig implementiert werden.
Okay, vielen Dank für diesen Überblick nochmal. Ich gucke so ein bisschen auf die Zeit, will aber trotzdem noch mal ganz kurz, Inga, von dir zumindest wissen, was spielt denn die Schufa bei uns für eine Rolle?
Für uns eine sehr, sehr wichtige. Wir haben in unserem Produkt Geldwäscheprävention digital, arbeiten wir unter anderem mit der Schufa als Schnittstelle zusammen und profitieren da davon, dass die Schufa halt seit vielen, vielen Jahren ja im Finanzsektor schon sehr gut etabliert ist. Das heißt, die Datenmengen, die die Schufa sammelt, die wachsen nicht nur täglich, sondern die werden auch täglich durch die viele Nutzung auch anderer Institute qualitätsgesichert. Das heißt, alle Daten, die wir erhalten, sind immer tagesaktuell und extrem qualitativ hochwertig. Deshalb freuen wir uns so sehr, dass wir eben auch Schufa-Daten nutzen können, wenn es darum geht, weltweite Verflechtungen herauszufinden, zum Beispiel von Unternehmensstrukturen, die wirtschaftlich Berechtigten zu identifizieren, zu schauen, sind politisch exponierte Personen involviert und wie ist eigentlich der Risikogehalt einer Geschäftsbeziehung. Da bekommen wir ganz, ganz viele Daten auch schon von der Schufa. Wir reichern die dann an um alle Kanzleispezifika und entwickeln mit Steuerberatern Kunden zusammen, was jetzt wirklich ihre Bedürfnisse sind. Und so entsteht in dem gesamten Konstrukt halt eine sehr, ja, ich würde sagen, mehrwertige Kombination aus Daten, Datenverarbeitung und Datenbereitstellung, so wie es für einen Steuerberater hilfreich ist.
Mhm, verstanden. Und welche Rolle spielt das Thema Zertifizierung? Also gibt es da irgendwie eine Hilfe, eine Einschätzung, Uli?
Ich glaube, eine unabhängige Zertifizierung schafft vor allem erstmal Orientierung und auch Sicherheit. Das bedeutet für den individuellen Steuerberater, dass er in erster Linie nicht mehr gucken muss, ob die relevanten gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen im vorgesehenen digitalen Prozess tatsächlich abgebildet sind, wie es beispielsweise bei der Software GWP Digital von Fino TexTech der Fall ist. Wir übernehmen in diesem Fall bei der Zertifizierung die Überprüfung der rechtlichen Anforderungen in Zusammenarbeit eben mit der Kanzlei. Gleiches gilt für die Beantwortung etwaiger rechtlicher Fragestellungen. Zudem fließen im Rahmen der Zertifizierung unsere praktischen Erfahrungen in die Weiterentwicklung der Software mit ein. Und wenn man sich das anschaut, ich bleibe jetzt mal bei der Software GWP Digital, die wurde konsequent aus dem Arbeitsablauf einer Steuerkanzlei heraus entwickelt. Wir haben uns angeschaut, sind die rechtlichen, gesetzlichen Anforderungen erfüllt? Das ist aus unserer Sicht hier absolut der Fall. Dazu die angesprochene DATEV-Nähe, die direkte Schufa-Datenintegration, die KYC-Erfahrung von KYC Now, die Abbildung von Mandantenimporten, von wirtschaftlich Berechtigten, von den politisch exponierten Personen, von Sanktions- und Medienscreening sowie des laufenden Monitorings, sprich der fortlaufenden Überwachung. Zusammengefasst, Isabella, für Kanzleien bedeutet die von uns vorgenommene Zertifizierung vor allem Folgendes. Sie müssen nicht selbst beurteilen, ob der Softwareanbieter alle wesentlichen Anforderungen abbildet. Gleichzeitig ist eine Zertifizierung aber auch kein Freibrief. Natürlich ersetzt sie weder die kanzleieigene Risikoanalyse. Die Daten, die eingegeben werden müssen von der Kanzlei, müssen natürlich richtig sein. Es müssen Schulungen durchgeführt werden und die fachliche Entscheidung im Einzelfall muss richtig getroffen werden. Aber hierfür gibt es auch individuelle Lösungen, bei denen wir unterstützen.
Okay, also ich verstehe, wenn ich mich als Steuerberater da in eine gewisse Sicherheitssphäre begeben will, dann, ohne jetzt zu viel Werbung für euch machen zu wollen, kann man sicherlich das eine oder andere an eurer digitalen Lösung finden, was da für euch spricht. Das habe ich auf jeden Fall schon mal verstanden. Und ich denke, die Zertifizierung ist ja schon auch eine Form von Sicherheit, die dann auf jeden Fall gewährleistet sein wird. Für den Moment darf ich erst einmal vielen, vielen Dank sagen. Ich glaube, wir haben eine wichtige Botschaft mitgenommen heute. Geldwäscheprävention ist definitiv kein Randthema mehr. Ich glaube, kleine und auch mittelgroße Steuerkanzleien stehen auf jeden Fall in der Verantwortung. Ihr habt aber ja auch geschafft, eine gute Nachricht sozusagen zu transportieren. Wer seine Mandanten kennt und Risiken strukturiert bewertet und dann gegebenenfalls eben auch sich digital unterstützen lässt, der kann Compliance und Effizienz miteinander verbinden. Und gut, abzuwarten bleibt natürlich jetzt, was 2027 durch die EU-Regelungen passiert. Da wird aber auf jeden Fall auch nochmal mehr Einheitlichkeit entstehen, was jetzt sicherlich gut ist. Ich glaube, Steuerberater sollten mitnehmen, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Prozesse, Dokumentation und Mitarbeiterqualifikation auf jeden Fall auf den Prüfstand zu stellen. Und ich bin sicher, ihr seid ansprechbar, wenn da Hilfe benötigt wird an der einen oder anderen Stelle. Für den Moment sage ich erstmal vielen Dank. Ich glaube, es ist viel, viel deutlicher geworden, worum es geht. Danke, liebe Inga.
Hat Spaß gemacht. Ich danke dir.
Ja, Uli, auch an dich. Vielen Dank.
Danke.
Ja, und Thomas, danke dir.
Ja, danke dir auch.
Und liebe Hörer, natürlich auch an euch. Schön, dass ihr wieder dabei wart und sehr, sehr gern auch bis zum nächsten Mal.
Musik, The Smell of Success und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com